Herzlich willkommen zum Podcast Work Spotlight der Universitätsmedizin Greifswald.
Dem Ort, an dem Wissen auf Unterhaltung trifft. Wir sind eure Gastgebenden, Markus
und Martin. Und wir freuen uns, euch heute auf eine Reise mitzunehmen, welche vollgepackt ist mit faszinierenden Erlebnissen,
inspirierenden Gesprächen und fundierten ExpertInnenwissen. Alles in Kooperation mit Radio 98.1.
Willkommen zum Podcast Work Spotlight. Heute haben wir zwei Gäste, einmal Sarah und einmal Max. Herzlichen Willkommen erstmal zum Podcast.
Hallo. Danke.
Hallo. Hi. Ihr seid doch beide ein bisschen aufgeregt, das legt sich bestimmt im Rahmen der Folge. Stellt euch doch einmal vor, Sarah, wer bist du denn?
Ja, ich bin Schwester Sarah Heberer von der N2, bin da als Mentorin tätig, habe zusätzlich noch eine Weiterbildung zur Fachkraft für Palliativcare gemacht vor ein paar Jahren und bin jetzt seit 2020 aus der Elternzeit wieder zurück und seitdem auch auf der N2 tätig.
Was ist denn die N2?
Die N2 ist Nephrologie, Rheumatologie und wir betreuen nebenbei auch gastroenterologische Patienten.
Und weil es mit Home der ZNA ist, der Notaufnahme, gibt man oft Kundschaft von da, ne?
Ja, definitiv.
Dass man es mal einmal so einsortieren kann. Ne? Wir haben so viel Abkürzungen, da ist das mal schnell gesagt mit der N2.
Du hast so gelacht, also freudige Kundschaft natürlich, ne?
Ja, immer.
Sehr gut.
Ja.
Vielen Dank. Max?
Ja, ich bin Maximilian. Ich bin seit 2016 mit meiner Ausbildung an der Universitätsmedizin Greifswald und bin auf der Station 2.1, da haben wir wieder die Abkürzung, das ist die internistische Intensivmedizin, tätig und zu 75% mittlerweile in der Schülerausbildung, aber auch für die Studierenden als Praxisanleiter und bin auch seit 2020 im Studium als Medizinpädagoge und da bin ich jetzt auch demnächst bald mit dem Bachelor fertig.
Oh, herzlichen Glückwunsch, also die Aufregung steigt. Das war's.
Ja, ich wollte.
Die beiden sind sehr aufgeregt. Ich hoffe, wir können euch das ein bisschen nehmen. Vielleicht,
wenn du es vielleicht nicht mehr die ganze Zeit erwähnst, wird es ja auch was, ne?
Ja. Oder wir sagen das jedes Mal und dann trinkt ihr einfach. Genau, trinkt doch mal einen Schluck. Ne? Ja. Das lockert ein bisschen die Stimmbänder. Martin, stell doch mal die erste Frage.
Wir haben ja heute so ein Fokusthema, nämlich das Projekt Pinguin. Und weil wir das auf allen Ebenen spannend finden, weil es sozusagen aus dem, sozusagen auf der Arbeitsebene heraus gewachsen ist, wollen wir das heute sozusagen fokusmäßig eher bespannen als sozusagen die individuellen Charaktere, so wie ihr beide hier sitzt. Das geht natürlich nicht ganz, deswegen werden wir euch immer mal nochmal eine Frage individuell stellen. Aber fangt doch mal an, wer ist auf das Projekt gekommen und warum heißt es Pinguin und wie ist der aktuelle sozusagen Gefühlsstand dazu? Wir gucken mal die einzelnen Schritte gleich nochmal extra an.
Ja, also ich habe mir das Projekt überlegt, weil die generalisierte Ausbildung, so wie sie jetzt ist, für die Schüler oft so ist, dass sie nicht mehr in alle Bereiche reinschnuppern können und dementsprechend habe ich mir überlegt, dass man Stationen werben, neue Mitarbeiter ins Leben rufen kann, damit die Schüler, Schülerinnen die Möglichkeit haben, eigene Wünsche zu äußern, auf Stationen zu gucken, wo sie am Fachbereich interessiert sind, um dann eventuell sich am Ende der Ausbildung auch für einen Bereich, den sie interessant finden, entscheiden zu können, ohne dass sie dort einen direkten Einsatz hatten. Wir haben dem Projekt den Namen Pinguin gegeben, aus dem Grunde, weil wir gerne ein Maskottchen haben wollten und der Pinguin ein sehr treues Wesen ist, was aber, ja, ich sag einfach mal ganz viele Steine am Strand aufheben muss, bevor er den richtigen Stein findet. Und so wollen wir das halt für die Schüler auch möglich machen.
Wie war die erste Resonanz im eigenen Team? Wenn man jetzt losläuft, also so kenne ich zumindest von mir, wird man jetzt einfach von mir ausgehen, ich überlege mir was, entweder erzähle ich es meinem besten Kumpel oder meiner Frau. Und da gibt es das erste Feedback. Was war das?
Positiv tatsächlich. Also sie waren alle ganz aufgeregt und wollten auch alle irgendwie mit teilhaben, wollten immer wieder Feedback bekommen, wie es so läuft und freuen sich auch darauf, dann mit den Schülern tätig werden zu können.
Ne? Und wie kam der Maximilian hinzu? Hast du ihn einfach gegriffen und gesagt, du bist jetzt dabei, weil er hatte noch so wenig zu tun. Zwischen dem PA und der ITS-Welt und dem Studium schien ja total eine Lücke dabei zu sein.
Die 75% müssen gefüllt werden. Ja.
Ich durfte mir tatsächlich mein Projektteam selber zusammenstellen und habe mir da Maximilian genommen, weil ich ihn als sehr professionell ansehe und ihn auch sehr persönlich sehr gerne mag. Und habe dann zusätzlich auch noch den Steve Krause von der Stroke dazugenommen und Sarah Vivian Kienke von der E1 und Philipp Schulz von meiner Station, weil der macht jetzt auch gerade die Ausbildung zum Praxisanleiter. Und wir wollten das so ein bisschen gemischt halten. Wir wollten Mentoren und Praxisanleiter in Verbindung bringen.
Wie ist das, wenn man sich einmal nach vorne wagt? Maximilian darf gleich was sagen, weil sonst bin ich jetzt erstmal drinne. wenn man zum ersten Mal Terminabsprachen, der Erste, der mal ein Protokoll schreibt, was verbindlich festhalten, ist ja jetzt, man kennt das von zu Hause, ja, aber im Arbeitskontext ist es manchmal noch was anderes. Wie war das erste Mal, als ihr zu fünft da gesessen habt?
Ja, war schon verrückt, ne? Also ich habe 1000 Zettel liegen, weil ich kriege das alles manchmal gar nicht auf dem Schirm, was ich wann, wie, wo für Termine habe, mit wem muss man reden. Und es ist auch interessant zu sehen, mit welchen Stabstellen man alles in Kontakt treten muss, um eine einzelne Sache überhaupt durchzukriegen.
Ist das so ein Paradebeispiel irgendwo? Also so ein Klassiker ist ja meistens immer irgendwie IT, Datenschutz, Einkauf.
Ja, haben wir jetzt gerade die Stationsvorstellung. Mhm. Das ist, wir warten eigentlich seit Ewigkeiten auf Rahmenbedingungen, um den Stationen auch die Möglichkeit geben zu können, sich vorzustellen. Und da sind wirklich sehr, sehr viele Stellen. Datenschutz und Gleichheit, solche ganzen Sachen. Ne?
Wie manchmal so paradox, ne? Dass man an ein paar Sachen nicht so weiterkommt, ne? Wie man es gerne hätte.
Ja.
Weil das ist im Privaten gut, da bügelt man es einfach ab, macht man was anderes.
So viele Stolpersteine sind es halt einfach dann, ne?
Wie werden sich denn die Stationen am Ende vorstellen?
Jetzt haben wir heute gerade eine E-Mail bekommen mit den Rahmenbedingungen für einen Steckbrief. Das wird oder wurde von Lisa Kozlowski fertiggestellt als Projekt. Sie ist Trainee an der Uni und arbeitet auf der C3. Und sie hat für einen Steckbrief so einen Vordruck quasi fertig gemacht. Und jetzt steht nur noch im Raum, ob die Stationen noch Videos erstellen dürfen oder ob es wirklich nur auf diese Steckbriefe hinausläuft.
Wie kann ich mir so vorstellen, was könnte so in den Steckbriefen vielleicht drin stehen?
Was es für Krankheitsbilder auf den einzelnen Stationen gibt. Und dann wollen wir versuchen, das so ein bisschen humorvoll auf einzelne Kollegen, dass sich so 1, 2, 3 Leute vorstellen, wer arbeitet da so und was erwartet die Schüler? Sind freie Stellen vorhanden? Sowas. Dass das attraktiv wirkt für die Schüler auch.
Wie ist denn der Plan für die Schüler? Erstes, zweites, drittes Lehrjahr? Gibt es da, das erste Lehrjahr hat eine Woche, das zweite eine Woche und das dritte hat 3 Wochen? Oder?
Da muss Maximilian antworten, das kommt ja nicht rein.
Achso, Maximilian, beantwortet doch mal die Frage, wie sieht es aus?
Ja, also wir haben unterschiedliche Zeiträume jetzt ausgewählt. Also es gibt sowohl das Modell, dass es einzelne Schnuppertage sind, die losgelöst voneinander sind, aber es gibt auch die Möglichkeit, dass es längere Zeiträume sind. Also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, aber aktuell eine Woche.
Gut. Ne?
Genau. Und ich denke, sowohl diese einzelnen Tage als auch die Wochen bieten auf jeden Fall die Möglichkeit, dass die Lernenden doch einen Einblick von der Station kriegen und sich vielleicht auch schon in ersten Anknüpfungspunkten da so ein bisschen sozialisieren können und merken, oh, das passt auch vom Team, das passt vom Fachbereich. Und ich denke auch, dass das eine total attraktive Möglichkeit ist. Und als Sarah mich gefragt hatte, war ich natürlich auch gleich Feuer und Flamme, weil ich habe dann auch gesagt, das ist eigentlich genau das, was wir entwickeln wollen. Und war dann auch mit der Schnittstelle zur PA und zum Geschäftsbereich Ausbildung und Weiterbildung, habe ich gesagt, das passt, das müssen wir vernetzen.
Ich hätte gerade noch so diese spontane Eingabe, warum macht man sich vielleicht Gedanken über die eigenen Auszubildenden, dass die in manche Bereiche kommen. Für, sag mal so, meine Generation, die ja 10, 11 Stationen erlebt hat in der Ausbildung, ist das erstmal manchmal so, was soll das? Ich habe letzte Woche kamen die Daten raus, dass wir letztes Jahr 34.000 Absolventen hatten in der Pflegefachausbildung, Generalistik, du hast es angesprochen, und nur 1% war Kinderkrankenpflege und Altenpflege. Das heißt, diese Ausbildungsberufe, die sterben jetzt aus. Und in der Generalistik gibt es so ein, sag ich mal, im Vergleich zuvor einen leichten Überhang zur ambulanten Pflege, zur Pflegeeinrichtung. Und dadurch kommt für manche Krankenhäuser dabei raus, dass es nicht mehr 10 Einsätze sind, sondern 5. Und dadurch macht sich die Lücke auf, dass wir etwas zeigen wollen von dem, was wir alles haben. Ich sehe ja nur Menschen nicken.
Ja, du hast richtig gesagt, man, es ist auch sehr interessant, die Generalistik, dass für mich als Gesundheits- und Krankenpfleger dachte, es hört nie auf, es bleibt immer Gesundheits- und Krankenpfleger. Und plötzlich kam dann die Generalistik und das macht ja schon Sinn, etwas zu verändern. Ne?
Auf jeden Fall, wenn ich jetzt einmal nur zugehört habe, Vernetzung von Leuten, die Mentoren auf Station, sozusagen Trainee, Praxanleiter, Menschen in Elternzeit wie Markus, Pflegedienstleitung, Stationsleitung und Webseiten, IT, irgendwie sowas. Ne? Wie sind die nächsten Schritte? Oder was stand, nachdem Maximilian gesagt hat, Steve, die anderen beiden Namen habe ich jetzt vergessen.
Philipp und Sarah.
Was nach dem ersten Treffen, was war da der nächste Schritt?
Der nächste Schritt war, dass wir aus jedem Haus der Uni Begleiter für das Projekt gefunden haben, auch unterschiedlich Mentoren, Praxisanleiter, um wirklich auch ein Netzwerk aufzubauen unter uns. damit an diesen Tagen oder den Wochen in jedem Haus wirklich ein Ansprechpartner für die Schüler vorhanden ist. Wir haben dann auch Portfolios erstellt, die dann ausgehändigt werden auf den Stationen, damit die Schüler auch wirklich sehen, wer ist mein Ansprechpartner, an wen kann ich mich wenden. Und da haben wir zum Beispiel im Oktober auch nochmal ein Treffen mit allen Begleitern, um die Abläufe für die Stationen dann auch fertig zu gestalten. Weil wir wollen gerade, dass die Schüler an den Tagen nicht auf Station sind und irgendwelche Tätigkeiten ausführen, sondern dass sie wirklich als Schatten von einer Person mitlaufen. Auf Toilette dürfen sie alleine gehen, aber ansonsten, dass sie halt wirklich nicht Blutdruck messen von 1 bis 21 oder alleine jetzt 8 Leute waschen gehen, sondern dass sie wirklich auch gucken können, das Team kennenlernen, was wird hier eigentlich gemacht auf der Station.
Aus der Perspektive lernt man ja auch automatisch schwer, weil wenn man mit jemandem mitläuft, sieht man ja auch, mit wem geht der den ganzen Tag in Kontakt, also einfach funktional irgendwas abzuarbeiten. Genau. Wir erwarten immer, dass die nächste Generation sozusagen in der Ganzheit immer so ein Problem durchschaut, geben mir aber gar nicht die Chance manchmal. Ne?
Ja.
Und dann kommen wir wieder Erwartungshaltung. Ne? Neue Kollege ist ausgebildet, was habt ihr denn da gemacht? Ne? Herr Ambrosser, Maximilian, was habt ihr denn da gemacht? Die anderen Jahre, als die Idee noch nicht da war.
Ja, also Markus hatte das ja schon so ein bisschen anklingen lassen in der Ausbildungsform zur GKP oder GKKP, also Gesundheits- und Kinderkrankenpflege. Gesundheits- und Krankenpflege waren die Einsätze ja per Gesetz ja vorgeschrieben. Also es gab ja Innere, Chirurgie, Urologie etc., was natürlich eine gewisse Vielfalt mit sich gebracht hat. Und spätestens in dieser Aufgliederung stationäre Langzeitpflege, stationäre Akutpflege beziehungsweise auch Ambulanz haben wir natürlich einen Abbruch dieser Vielfältigkeit auch irgendwo erlebt. Und das macht natürlich auch was mit den Leuten, wenn sie natürlich diese Einblicke nicht haben. Und was natürlich dieses Projekt auf der anderen Seite natürlich dann umso mehr in den Fokus rückt, weil wir darüber ja letztendlich diese Vielfältigkeit dieses Berufes, die halt einfach in diesem Beruf drinsteckt, abbilden können und auch zeigen können.
Und wie ist jetzt euer aktueller Ist-Zustand?
Also wir hatten letzte Woche Donnerstag, hatten wir die Schülervorstellung, wo die Resonanz wirklich durchweg positiv war. Also wir hatten ein, zwei Schüler, die halt genau wissen, wo sie nach der Ausbildung hinwollen, die an den Wunschtagen nicht teilnehmen möchten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Die bleiben dann in dem Einsatz, wo sie gerade sind. Ansonsten haben ja 2/3 auch ihre Wünsche schon direkt abgegeben. Wir haben das so gegliedert, dass sie Wunsch 1 haben, Wunsch 2 oder auch Zufall ankreuzen können, wo auch 2, 3 Leute bei waren, denen es halt quasi egal ist, sie lassen sich überraschen, wo sie hinkommen, um da wirklich komplett unvoreingenommen reinzugehen. Und die Resonanz war wirklich sehr gut.
Und das soll jetzt erstmal nur für das erste Lehrjahr für einen Tag sein, fürs zweite Lehrjahr auch einen Tag. Und dann wollt ihr es dann später erhöhen, die Tage der Praktika, um die Erfahrung der Schüler noch zu erweitern?
Im zweiten Lehrjahr haben wir eine Woche. Und wir haben das auch so gegliedert, dass wirklich nur eine Klasse pro Woche dann dort ist, damit auch jeder wirklich seine Wunschstation auch abbekommt. Und in der zweiten Woche sind sie ja meistens im zweiten Layer sind sie meistens im Außeneinsatz, wo sie dann, wenn sie zurück an die OMG kommen, dass sie dann auch Arbeitsaufträge bekommen, dass sie halt mit der Station zusammenarbeiten. Wenn mehrere Schüler auf einer Station sind, können sie auch Gruppenarbeiten machen und das überlassen wir auch den Stationen komplett frei, damit sie selber gucken können, was bringt ihnen was, was bringt den Schülern, weil da sind wir ja raus.
Wie ist das denn planungstechnisch, Max? planungstechnisch umzusetzen, gerade wenn ihr jetzt wollt, dass die Schüler vom zweiten Lehrjahrpunkt da seid, also da sind, ohne jetzt die anderen Schüler irgendwie zu rauszunehmen. Sie haben ja, die anderen Schüler sind ja trotzdem auch da und brauchen ja dann auch trotzdem die Anleitungszeit. Ja.
Nee, das ist tatsächlich auch eine Herausforderung, was du da ansprichst. Wir müssen natürlich jetzt auch schauen, inwieweit dort auch das auf den Stationen natürlich auch gewährleistet werden kann, weil wir möchten natürlich auch, so wie Sarah das eben schon gesagt hat, dass natürlich eine 1-zu-1-Betreuung dann auch stattfinden kann. Und wenn natürlich jetzt mehrere Lernende auf der Station jetzt zeitgleich sind, macht es natürlich dann auch das umso schwieriger für die anderen, die ihren normalen Einsatz dort haben. Und aufgrund dieses Erst- und Zweitwunsches haben wir jetzt schon festgestellt, es gibt natürlich auch Bereiche, die ja sehr favorisiert genommen werden. Das sind zum Teil halt auch Bereiche, die so auch gar nicht jetzt aktuell so genutzt werden. Und da ist natürlich das Bedürfnis hoch, diese auch kennenzulernen. Aber wie gesagt, über diese Erst- und Zweitwünsche haben wir natürlich auch Ausweichmöglichkeiten und zu sagen, okay, wenn es vielleicht auch fachbereichsspezifisch stattfindet, hat man an einem Maximalversorger natürlich durchaus auch die Möglichkeit zu sagen, okay, du interessierst dich jetzt meinetwegen für die innere Medizin und wir können jetzt sagen, okay, da haben wir verschiedene Stationen für dich, vielleicht wäre das auch was für dich. Mhm. Ja.
Gibt es denn noch Vorteile und Nachteile dieses Projektes? Habt ihr da schon mal vielleicht mal was aufgelistet?
Ja.
Martin, guck doch nicht so.
Also ich würde mal mit den Vorteilen anfangen. Also Vorteil ist natürlich einerseits für uns als Mentoren und Praxisanleiter, wir gucken über den Tellerrand hinaus. Wir können in andere Bereiche selber reingucken, weil wir als Projektteam werden an diesen Tagen natürlich präsent auf den Stationen vorbeischauen. Wir werden mit den einzelnen Schülern sprechen, um auch zu gucken, Mensch, wie fühlen sie sich? Ist alles in Ordnung? Oder halt auch Probleme dann schnellstmöglich zu beheben, weil gerade eine Woche ist halt auch nicht viel Zeitraum, wo man dann sagen kann, wenn am zweiten Tag, ich fühle mich unglücklich, dass man dann auch gegenwirken kann. Und wir untereinander haben natürlich dann auch ein Netzwerk, was wir aufbauen, wo man dann mit den anderen Mentoren von der anderen Station halt auch viel mehr ins Gespräch kommt, was ja vorher außer über einen Mentorenstammtisch gar nicht groß möglich ist. Mhm. Nachteile würde ich sagen, ja, schwierig. Ich glaube, das kristallisiert sich erst raus, wenn wir mit dem Projekt starten.
Mhm. Das ist ja meist so, ne? Dass man nach dem Projekt dann weiß, okay, was kann man verbessern machen.
Genau.
Und das ist ja auch gar nicht so verkehrt, ne? Dass man sich dann relativ schnell von den Schülern auch Feedback abholt. Und ich denke mal, dass die Schüler auch den Feedback geben kann, so schnell wie möglich. Ihr gebt wahrscheinlich dann zu den Stationen auch immer dann Feedbackbögen mit, dass die Schüler sich dann auch noch danach dann beurteilen können oder die Station beurteilen können.
Ne? Ja, Feedbackbögen erstellt Maximilian.
Ach Mensch. Ja, erzähl doch mal was dazu.
Ja, also um das nochmal aufzugreifen, Nachteil prinzipiell, ja, es ist natürlich ein Vorteil, wenn ich viele Wahlmöglichkeiten habe, was wir jetzt so festgestellt haben bei den Wahlen der Lernenden, dass aufgrund dieser wirklich großen Auswahlmöglichkeit natürlich dann auch quasi wie so ein Aktionismus entsteht, ich muss jetzt eventuell was irgendwas wählen. Aber wir haben dann wirklich im persönlichen Gespräch auch versucht zu ermutigen und zu sagen, Mensch, das ist jetzt deine Möglichkeit, erste berufliche Weichen zu stellen. Was wolltest du schon immer mal machen? Und auch nochmal so ein bisschen fokussiert und strukturiert die Gedanken von denjenigen, um halt wirklich da auch zielführend bei dem Einzelnen auch persönlich was zu entwickeln.
Mhm. Ich würde gerne noch mal ganz kurz zurückspringen, das hattest du ja gerade schon gesagt, Sarah, hinsichtlich die Schüler, dass sie das vorgestellt haben und die Schüler schon Feedback gegeben haben. Wie können die Schüler euch dann Bescheid sagen, dass sie jetzt auf die Station A1, B1, C1, was auch immer gehen wollen? Du meintest, ihr habt dafür einen Zettel ausgefüllt, also kriegen den ausgefüllt?
Genau, wir haben Listen erstellt, für jede Klasse eine Liste. Hm. Und aufgrund von Datenschutz, wo wir wieder so einen kleinen Stolperstein haben, sind wir quasi nicht befugt, die Klassen, die einzelnen Namen zu bekommen. Und dementsprechend haben sich alle, die im Hörsaal vor Ort waren, eingetragen in die Listen. Auch jemand, der zum Beispiel noch keinen Wunsch hatte, der hat aber schon mal den Namen eingetragen und meldet sich dann per Mail bei einem von uns Projektpartnern, um uns dann mitteilen zu können, wo sie hin möchten. Und jetzt ist natürlich Mundpropaganda unter den Schülern ganz, ganz groß gefragt, dass sie sich in ihrem Klassenverbund miteinander austauschen, dass sie sagen, Mensch, hast du dich schon eingetragen? Wenn nicht, bitte einmal bei dem Projektteam melden. Mhm. Und die PFF 2.1, die ist gerade im Urlaub. Das war die einzige Klasse, die auch nicht vor Ort war. Da gehen wir im September nochmal in die Berufsschule nach Unterrichtsschluss, um denen das dann einzeln nochmal vorstellen zu können.
Mhm. Man hört da manchmal so raus, was für eine wirklich aktuellen Stolpersteine manchmal irgendein Bundes- oder europäisches Gesetz gibt, ne? Was ja eigentlich am Sinne Unsinn ist, weil jeder, glaube ich, in der normalen Welt wird denken, ey, das ist unser Auszubildender, klar frage ich den, wo er hin will. Hm. Ne? Punkt aus Ende. Kannst ja keinen erklären. Ne? Ich hab einen Wunsch, den ich vielleicht einfach mitgebe für dieses
Aber
Feedback.
Aber dazu darf ich den ganz
Nein, gar nicht, ich bin okay. Jetzt drin.
Guck mal, NMC sowieso. Aber es sind halt einfach sehr, sehr viele Schüler und die dann im Haus unterzubringen, das ist ja auch wirklich eine sehr hohe Aufgabe. Ich glaube, das macht es dann immer schwierig, denn den Schüler auch glücklich zu machen, auf die jeweilige Station zu schicken. Deswegen gibt es da immer sehr viel große Diskrepanz. Martin?
Wir haben ja ähnliches Konzept auch immer gehabt, wenn wir die Schüler fragen, wo ihre Wunscheinsätze nach der Ausbildung sind. Und Herr Milze und ich, wir hatten jetzt in der Schule, zwar mal nur mündlich gefragt, hätten Sie schon vorher gewusst, also im Vorstellungsgespräch, auf welche Station sie hingewollt hätten, Pateneinsatz. Und die haben in übertriebenem Maße alle genickt. Dann würde ich das, vielleicht kann man sogar zwei Sachen machen irgendwann. Ja, ich habe einen Wunscheinsatz, möchte meinetwegen auf die Unfall, weil ich das schon mal gehört habe, oder ich möchte im Kinderbereich und dann nochmal der dazu. Weil du hast ja gefragt über Entwicklungssachen, wo geht es vielleicht hin? Deswegen, das wäre mein Wunsch. Vielleicht kann man die vorher schon fragen. Ich glaube, das geht in der Planung.
Also schon Anfang Bewerbungsgespräch oder vielleicht erste Woche, erstes Lehrjahr?
Das kann man vielleicht. Ich glaube, einfach im Bewerbungsgespräch hat man wenigstens auch immer gleich gesehen, interessiert er sich, hat er sich vorbereitet. Ne? Wo möchtest du arbeiten? Im Krankenhaus. Okay, dann weiß man ja Bescheid, den kann man verplanen. Ne? Aber den Einzelnen, der sagt, ey, das fand ich total super hier mit Urologie, ja dann hin. Ne? Ich habe eine Frage habe ich noch, weil wir ganz oft das Wort Mentor gehört haben. Was ist denn anders, wenn ich Mentor bin und wie kann so ein möglicher Tag aussehen im zweiten Lehrjahr?
Schön, dass du es auch nochmal sagst, ja, damit es nicht so schwierig wird, zweites Layer.
Zweites Layer ist schon mal gut gesagt, weil durch die generalisierte Ausbildung haben wir ganz wenig aus dem zweiten Layer tatsächlich im peripheren Stationsbereich. Ja, wie sieht so ein Tag aus? Wir fangen ganz normal mit der Übergabe an und dann nehmen wir uns, ich gehe jetzt mal vom ersten Tag aus, wir nehmen uns den Schüler beiseite und führen erstmal das Erstgespräch. Wo steht der Schüler? Wo möchte der Schüler hin? Was sind seine Wünsche direkt an uns als Mentoren? Dann zeigen wir natürlich die wichtigsten Bereiche auf der Station, Notfallkoffer und sowas alles. Und lassen ihn dann, wie vorhin schon mal erwähnt, als Schatten mitlaufen, um dann zu gucken, wo steht er wirklich. Wir hoffen immer sehr auf Eigeninitiative der Schüler, dass sie uns halt auch wirklich Feedback geben, was interessiert sie, was können sie noch nicht, was möchten sie lernen, um ihnen das dann auch möglich zu machen, ihnen das zu zeigen.
Und wie kommt das? Also passiert das oft? Weil ich habe immer so mal den Eindruck, der Schüler, der kommt und sagt, ich hätte gern das und das gelernt. Boah, der ist aber forsch. der muss erstmal zeigen, dass er, ne?
Naja, ja, also weiß schon, worauf ich hinaus möchte. Es gibt schon Unterschiede. Also ich kann als Beispiel nennen, wir hatten im ersten Layer einen Patenschüler. Mhm. Ganz toller Schüler. Er war so motiviert. Wir hatten mal einen Tag so viel Zeit, dass wir wirklich auf dem Flur Staub wischen konnten, die Blumen gießen konnten. Und er war so motiviert, er hat sogar die Plasteblumen gegossen. Also er war, ja, wenn man dann solche Schüler hat und dann hat man Schüler, die leben halt ihren Stationsablauf, kommen morgens, gehen nachmittags, da kommt oft kein Interesse. Mhm. Dann gehen wir natürlich drauf ein. Dann gucken wir, Mensch, kommen Sie mal mit, wir zeigen Ihnen hier nochmal was oder gehen Sie nochmal mit in die Untersuchungsabteilung und dann kommt das Interesse oft auch von alleine.
Okay, aber manchmal muss man anpicken, ne? Das ist manchmal so, ne? Genau. Ist das, Maximilian, auf der Intensivstation anders, weil man der Schatten ja sowieso schon sozusagen eingepreist ist? Man kriegt ja einen einfach mit?
Ja, also einfach mit würde ich jetzt auch nicht sagen. Kolleginnen, die werden ja schon gefragt, ob sie gerne Mentor sein möchten oder Mentorin. Und also die Mentoren, die wir haben, die sind tatsächlich auch alle sehr motiviert und haben da auch Lust drauf. Und ja, es ist tatsächlich auf Grundlage dessen, dass man natürlich auch die Pflegeempfängerin sehr fokussiert betreut und natürlich, wie es der Name schon sagt, wirklich intensiv in die Tiefe auch geht, hat man natürlich die Möglichkeit, auch ganz andere Wissensbestände zu aktivieren, ganz andere Kompetenzen zu entwickeln, auch in der Krankenbeobachtung, weil man natürlich wirklich nonstop für denjenigen da sein kann. Ne? Das wünschen wir uns natürlich auch logischerweise für jede andere Station. Ne? Aber da ist es zum Teil ja personell gar nicht anders möglich, weil natürlich der Pflegebedarf, also die Zeiten dazwischen von Patient zu Patient gehen, natürlich eine ganz andere sind und natürlich auch nochmal eine andere Denkleistung erfordern. Und da haben wir natürlich die Möglichkeit, wirklich ganz situiert und wirklich ganz persönlich auf denjenigen einzugehen. Na, also das ist, denke ich, ein Vorteil, was das Intensivzentrum mitbringt, auf jeden Fall.
Gerade wenn du eine Anleitung auf der Normalstation machst, so in der Vergleich, sag mal, der pfiffige Schüler A wie B, Markus und Marti sind beide heute da, ne, erschließt sich etwas bei einem Intensivpatienten einfacher, weil man in Anführungsstrichen nur die zwei hat. Weil ich stelle mir immer ganz oft vor, also gerade eine mobile Pflegedienstour ist für mich manchmal unüberschaubar, aber so 10 Patienten, alle haben etwas anderes, haben ja auch eine Einzigartigkeit und ich bin immer nur so kurz da, weil in so einem Intensivzimmer sehe ich viel.
Ja, absolut. Das ist auch so ein pädagogisches Phänomen oder eigentlich nachgewiesen. Ne? Also wenn wir da von didaktischer Reduzierung sprechen in dem Zusammenhang, haben wir natürlich...
Markus, überleg gerade, was das bedeutet.
Ich will Markus nochmal vorbilden.
Wie viele Silben hat Didaktik?
Nee, Also didaktische Reduzierung sagt ja einfach, dass wir bestimmte Inhalte einfach runterbrechen können und allein schon durch die Fokussierung auf wenige Pflegeempfängerinnen haben wir ja die Möglichkeit, dort ganz andere Zusammenhänge zu aktivieren. Andererseits ist es aber auch auf den Peripherstationen, wenn ich sehr viele Pflegeempfängerinnen habe, natürlich auch wichtig, da Kompetenzen zu entwickeln, dass ich wirklich mich effektiviere, dass ich sage, okay, ich kann jetzt ökonomisch mit meinen Zeitressourcen und Personalressourcen beziehungsweise ja einfach mit den zugrunde liegenden Dingen, die ich zur Verfügung habe, umgehen. Ja, das ist nochmal eine ganz andere Herausforderung. Also ich will es keineswegs kleinreden, aber natürlich bietet sich in so einem Intensivzimmer, wo man in der Regel ja auch beide auf einen Blick hat, wenn man jetzt in einem Doppelzimmer unterwegs ist oder jetzt auch einen hochkomplexen Patienten mit einer ECMO therapiert und man vielleicht dann in einer 1:1-Betreuung mit dem Mentor ist, natürlich ganz andere Wissenszusammenhänge, die da aktiviert werden können. Das ist ganz klar.
Das erinnert mich gerade an eine Situation in der Anleitung, Vorprüfungssituation.
Was willst du mir sagen, Markus?
Als wir beide zusammen
in der Einarbeitung, ja.
In der Einarbeitung waren, ja. Und die Schüler, ich war schon fertig mit der Einarbeitung. Es war jetzt.
Ach so, es war eine Begleitung. Ist
gar nicht aufgefallen.
Wie immer, ich bin ja ein Schatten. Und die Schülerin hatte uns anguckt in der Notfallsituation und uns, man hat in ihren Augen Fragezeichen gesehen mit: Was soll ich jetzt tun? Ist das jetzt ein Notfall? Ich weiß nicht, kannst du dich vielleicht dran erinnern?
Ja, absolut.
Wie kann man in solcher Situation den Schüler vielleicht in ein Projekt abholen? Seid ihr denn auch immer dabei? Also der Mentor ist jetzt stets immer auch in der Notfallsituation dabei.
Gerade in solchen Situationen ist es ja auch in der Rolle des Mentors und des Praxisanleiters, da will ich gar keine Differenzierung vornehmen, kommt es ja darauf an, irgendwie Sicherheit zu signalisieren. Ne? Du bist safe, wir stehen hinter dir, du musst dir keine Sorgen machen. Und ich glaube, gerade über das Projekt kriegen wir das auch hin, über diese 1:1-Betreuung wirklich zu sagen, okay, du bist hier komplett sicher mit uns, ne? Du kannst dich ausprobieren, ne? Wir sind dein zweiter Fallboden, du fällst immer weich und du musst dir keine Sorgen machen. Ne? Und weil letztendlich lerne ich ja wirklich nur über das Ausprobieren Tätigkeiten oder halt auch einfach diesen Fachbereich gut kennen. Wenn ich nur in der Ecke stehe und zugucke, dann kann ich ja letztendlich auch nur mutmaßen, ob mir diese Tätigkeit letztendlich für die restliche Zeit meines Lebens Spaß macht.
Ja, das ist manchmal, es ist immer so, ich finde immer so ITS, ne? Dialysepflichtig, ich lege einen Doppelblumenkatheter, ich mache ein SBH, er kommt an die Dialyse, ich mache ein SBH, komisch, es ändert sich was. Ne? Ich mache ASB an, 8+8, es ändert sich irgendwas. Das ist da irgendwie so einfach. Ne? Wenn ich jetzt auf die N2 gucke, machen dann High Flow an, wann ändert sich was? Es dauert einfach ein bisschen länger.
Ja.
Der Zusammenhang ist nicht so unmittelbar da. Schade, ne? Wäre sonst so einfach. Ich habe gerade eine Klasse pro Woche. Wir haben 4 Klassen. Das bedeutet, man hat dann im Zweifel mal so einen Fokusmonat, Oktober, November eines jeden Jahres, oder wie stelle ich mir das praktisch vor?
Das wird durch die Praxisanleitung durch Herrn Rattay und Frau Kräft geplant. Wir haben jetzt fürs kommende zweite Layer haben wir eine Woche im Oktober. Und dann haben wir 2 Wochen nochmal im kommenden Februar.
Ah, okay.
Genau, gut, die einzelnen Tage, die jetzt für das kommende dritte vorgesehen sind, sind im Dezember 2 Tage und 1 Tag nochmal im Januar. Also das wird individuell pro Jahr geplant.
Weil Markus das vorhin einmal so gesagt hatte, da sind ja auch noch Schüler und andere sozusagen in dem Bereich. Und ich fand das immer so in Anführungsstrichen entspannt vom Kopf her, weil wir im OP haben wir gesagt, es sind immer diese Ausweichwochen, die Ferienwochen. Und alle wissen sozusagen, in den Ferienwochen ist was los.
Ja.
Ne? Also so ein begrenzter Zeitraum. Und dann weiß man, okay, das ist die On-Top-Phase. Ne? Dann geht man nochmal anders, glaube ich, in den Tagesablauf.
Ja. Ne? Wir haben uns auch überlegt, wie wir die Schüler am besten auf den Stationen ankommen lassen und werden uns um 6.15 Uhr am ersten Tag der Woche oder halt an dem jeweiligen einen Tag mit den Schülern morgens um 6.15 Uhr treffen und werden sie separat einzeln auf die Station bringen, damit sie nicht während der Übergabe kommen und am Ende keiner weiß, welcher Schüler ist jetzt hier wer, sondern dass wir sie wirklich vorstellen und einer Person an die Hand geben.
Ist schon viel Aufwand, ne? Was ändert sich im Team, wenn man so ein Projekt an der Backe auf einmal hat?
Ja, was ändert sich im Team? Eigentlich würde ich sagen tatsächlich nichts. Dadurch, dass ich positive Resonanz im Team habe.
Aber gestrahlt hast du beide über beide Wangen. Du hast an was anderes gedacht.
Also sie unterstützen einen und es ist natürlich schon anders, wenn man dann auf einmal Funktionstage drinstehen hat, wo andere dann trotzdem den Stationsalltag wuppen müssen. Und ja, man muss sich da erst auch mal reinfinden. Ne? Man hat ja dann doch irgendwo doch eine andere Position.
Maximilian hat was anderes gedacht.
Nee. Ich glaube, er sieht immer noch so nachdenkend aus tatsächlich.
Ja, ja.
So.
Nee, ich glaube gar nicht mal anders. Klar, als Praxisanleiter ist man natürlich durch die Anleitertage in unserem System, wie wir es an der OM Greifswald erfahren, tatsächlich so, dass wir ja auch freigestellt sind und in diesen Zeiten ja dann quasi auch zusätzlich auf Stationen sind. Ich mache tatsächlich die Erfahrung, dass wenn ich zum Beispiel auf meiner Heimatstation, bestes Beispiel, war ich neulich auch zu einer Anleitung und man ist halt trotzdem irgendwie im Team drin. Und ich finde, vielleicht wirst du die Erfahrung auch machen, Sarah, ich weiß nicht, jetzt über das Projekt auch auf unterschiedliche Pflegebereiche zu kommen, man ist irgendwie nachher überall zu Hause. Das ist eigentlich ein total schönes Gefühl, ne? Also klar, auf einer Station versteht man sich vielleicht mal ein bisschen besser oder ein bisschen schlechter mit den Pflegenden dort vor Ort, aber man fühlt sich doch irgendwie überall so ein bisschen zu Hause und merkt dann auch so, ich gehöre aber auch irgendwie dazu, ne? Also klar muss man sich erstmal so ein bisschen den Standort auch erarbeiten, ne? Aber zum Beispiel bei euch komme ich auch total gerne hin und ja. Ich weiß dann auch, wenn du da bist und wir mal vielleicht zusammen eine Vorprüfung begleiten, dann weiß ich auch, ich habe da eine kompetente Partnerin an meiner Seite, die das jetzt auch gut sieht und auch die Lernbedarfe anschließend erkennt. Und ja, also ich finde, man fühlt sich eigentlich schon gut integriert, oder?
Ja, definitiv. Und was ich halt auch schön finde, dadurch, dass ich jetzt, kann ich jetzt für mich sprechen, Mentor bin und kein Praxisanleiter, man hat für die Schüler auch so eine Art Vertrauensposition eingenommen, dass die dann vielleicht mit uns auch über Dinge sprechen, wo sie vielleicht nicht direkt zum Praxisanleiter gehen würden oder das auf Station vielleicht auch nicht direkt ansprechen möchten, sondern das Gespräch dann bei uns suchen und man dann wie so eine Art Vertrauensperson auch fungieren kann. Vielleicht dann irgendwann auch unabhängig von dem Projekt, dass wenn ein Schüler einen Einsatz hat und gerade irgendwie Rat und jemanden braucht, der mit Rat und Tat zur Seite steht, dass sie sich dann vielleicht trotzdem auch bei uns melden und sagen, Mensch, hier ist gerade irgendwas im Argen, könnt ihr vielleicht mal vorbeikommen?
Hm. Na gut, wir haben auch dafür auch das Integrationsbüro.
Genau.
Wenn irgendwelche Probleme sein sollten, sei es Probleme mit der Station oder im privaten Bereich, dann helfen ja unsere beiden Damen im Integrationsbüro sehr gut. Oder auch Wir als Praxisanleitung. Ich weiß, also gibt es immer so eine kleine Hemmschwelle, die Praxisanleitung persönlich anzusprechen mit dem Problem, aber dafür sind wir auch da und hören auch gerne mehr zu.
Genau, Shoutout an alle Lernenden an der UMG. Ihr könnt euch mit eurem Problem an alle wenden, oder?
Mhm. So, noch kein Abschlusswort, oder?
Nee. Max, was das war, aber Max hat das so gesagt, so den Feierabend jetzt.
Wenn wir mal positiv nach vorne gucken. Es ist Ende Februar 25 und beide Kohorten sind durch. Also die Oktober-Kohorte und die Februar-Kohorte. Ja. Was ist eure Erwartung? Wie geht's danach weiter? Also was sind die Feedbacks? Ist das größtenteils aufgegangen, was ihr euch vorgenommen habt? Und wie geht's danach weiter? Also einmal so ein Thema losgetreten und Schüler, habe ich gehört, im Hörsaal, PDLer besucht, Stationsleitung. Jeder weiß auf einmal irgendwas vom Pinguin. Das kannte vorher erstmal keiner, das Tier. Also nicht in dem Kontext. Wie geht's ab März weiter?
Ja, also wir haben dieses Jahr jetzt als Probejahr genommen, um zu gucken, wie kommt es an, wie läuft es auf den Stationen an, kommt am Ende, wenn wir die Feedbackbögen und so weiter auswerten, kommt positives Feedback oder ist es vielleicht doch nicht gewollt, um zu gucken, ob wir es komplett in den Alltag der UMG einbringen oder ob wir es halt dann schleichend wieder auslaufen lassen. Da müssen wir halt gucken, wie läuft es an.
Und das Positive?
Was ist euer Ziel?
Ja, unser Ziel ist natürlich, dass wir es komplett einintegrieren können. Und dann muss man natürlich gucken, wie kann man das generalisieren, um nicht jedes Jahr wieder von vorne anfangen zu können. Wie kann man die Problematik mit dem Datenschutz dann, wie zum Beispiel, wie Sie vorhin sagten, mit dem Bewerbungsgespräch, dass man da vielleicht schon gucken kann, welche Wünsche sind vorhanden, dass man das da dann vielleicht auch schon mit aufnehmen kann.
Und für den Schüler wäre natürlich auch das große Ziel, dass er dann vielleicht auf der Station, die er sich jetzt oder die sie sich jetzt ausgesucht hat, dann noch am Ende bleibt, oder?
Ja, das auf jeden Fall. Da muss man natürlich, das kann man auf langfristige Sicht natürlich erst sehen, ob die Bewerbungen dann nachher Ende der Ausbildung auch auf den Stationen landen, wo man dann diese Wunschtage hatte.
Mhm. Da würde ich immer denken, bloß nicht zu formalistisch angehen und das auch noch zu überprüfen, weil ich glaube, der grundsätzliche Appell, dass man den Auszubildenden noch einen Einsatz mehr generiert, der sozusagen auch nicht einfach nur geplant ist, sondern mein Wunsch ist, der hat viel höheren Wert als nachher zu gucken, ob von 100 Leuten und von 100 Wünschen auch noch 8 erfolgt sind oder 25.
Das stimmt.
Ne? Weil wir haben immer so ein Talent fürs Kleine.
Ja.
So wie ne? Du.
Nochmal direkt rein.
Sehr schön.
Maximilian wollte aber dazu noch was sagen.
Ja,
zu Ende Februar.
Also ich sehe das tatsächlich auch so, dass wir teilweise auch irgendwann versuchen, im wissenschaftlichen Kontext, wenn ich zu meinen Pflegestudierenden gucke, dann sage ich auch immer so, ja, können wir das denn messen? Hat das denn einen Effekt? Mhm. Ne? Und man denkt teilweise auch schon etwas verklausuliert, um das mal so zu beschreiben, was natürlich in einem professionellen Pflegekontext voll in Ordnung ist. Aber gerade so im Bereich Pädagogik muss man natürlich auch irgendwie gucken, was hat es individuell mit dem Lernenden gemacht? Ne? Was ist letztendlich das Outcome? Ne? Und über das Projekt und diese Wahlbestimmung, ne? Also dass ich wirklich sagen kann, okay, ich kann mir das jetzt wirklich aussuchen, machen wir den Lernprozess dadurch ja auch irgendwo bei den Lernenden autonomer. Ne? Die können wirklich sagen, okay, ich möchte das jetzt für mich so entscheiden. Und das sind ja letztendlich auch Kriterien, die einen guten Lernprozess ausmachen, also sagen die Wissenschaftler.
Wäre das nächste Ziel, das auch bei den Studierenden zu implementieren?
Ja, also die Studierenden haben natürlich auch die Möglichkeit, Wunschstationen anzugeben. Ne? Da ist das jetzt aktuell noch nicht in diesem Projekt, aber natürlich kann man sich überlegen, das natürlich auch unter diesem Stern des Projekts weiterlaufen zu lassen, weil natürlich macht dieses Projekt natürlich auch eine viel größere Informationsbubble auf. Ne? Das hat Reichweite und das zeigt ja auch nochmal, dass das was Besonderes ist, ne? Was nicht jeder andere Ausbildungsträger anbietet.
Hm. Haben wir irgendwas vergessen heute zu fragen?
Also ich habe meine Fragen heute mal ein bisschen durchgestrichen, die du auch tatsächlich gestellt hast. Wir hatten wieder sehr viele Matches in den Fragen.
Aha. Sehr gut. Sagt er, nachdem er sich nicht vorbereitet hat.
Ja, ich bin immer vorbereitet.
Ich habe heute auf jeden Fall gelernt, so Mentor, ne, geht nachher über das Erstgespräch Notfalltasche hinaus, weil man der Schatten ist und am Ende ist im besten Fall eine Vertrauensperson auf der Arbeit darstellt. Und im allerbesten Fall, denn der Kollege ist, der mich einarbeitet.
Ja.
Ist das ein Schlusswort, Markus? Oder möchtest du lieber was sagen?
Wir können das so stehen lassen. Dann vielen, vielen, vielen Dank für euer Kommen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hoffe, eure Aufregung ist jetzt weg.
Ja.
Zeigt mal eure Hände ganz kurz.
Ja, doch. Danke für die Einladung, aber die Hand war die ganze Zeit still.
Sehr gut. Gut, dann hoffen wir, dass das Projekt auf jeden Fall gut angenommen wird und das alles überläuft, auf Holz klopfen.
Ja. Viel Erfolg und viel Kraft dabei. Ja. Zum Anfang, das läuft sich mal schnell und deswegen habe ich vorhin extra gefragt, so wie ist das Erste? So sitzt man zu fünft, auf einmal hat man ein Protokoll, auf einmal muss man abarbeiten.
Ja.
Ne? Und dann kommen die kleinen Hürden.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank.
Danke.
Das war der Podcast Work Spotlight.
Wir wissen, dass es euch gefallen hat, weil ihr einen neuen Einblick in die UMG gewinnen konntet.
Schaltet gerne in der nächsten Folge wieder ein, wenn es heißt Work Spotlight. Bis dahin wünschen wir euch eine schöne Zeit. Euer Markus
und euer Martin.